Willkommen!
Mit einem Drink in der Hand philosophieren wir über Filme und das Leben.
Let's go.
Let's go. Endlich wieder!
Boah, lange Zeit wieder. Immer wenn so viel Zeit verstreicht, habe ich immer so eine leichte Aufregung.
Ich auch, Dito. Hier drüben auch.
Aber wie immer vergeht die Aufregung, wenn wir einen Schluck nehmen.
Genau.
Clear.
Boah, der Geruch aber auch schon. Que bebemos, mi amigo.
Sag's gerne auf Deutsch, ist jetzt unser Claim.
Was trinken wir heute, mein Freund?
Ja, wir haben schon gesagt, wir machen Merchandise zukünftig. Genau, mit diesem Punkt.
In allen Sprachen.
Was trinken wir heute, mein Freund?
Was wollen die Spanier denn machen?
Macht euch auf was gefasst. Genau, in allen Sprachen machen wir das, genau. Wir trinken ein Pisco Sour heute.
Nice.
Natürlich mal wieder auf Basis von Educated Barfly. Cheers zu unserem Kollegen mit der geilen Stimme.
Genau.
Also zur Historie von dem Drink ist wohl nicht 100% sicher, aber auch das sagt er, das Naheliegendste ist wohl, dass es in Peru in Lima entstanden ist. Der Pisco ist auch eine peruanische Spirituose eigentlich. Mhm. Eine Art Brandy mit Weintrauben, glaube ich.
Echt?
Und der Ursprung ist vermutlich in der Morris Bar im frühen 20. Jahrhundert. Damals ist wohl der Amerikaner Victor Von Morris nach Peru gezogen, wegen dem Mining Trade. Mining Trade auf Deutsch, keine Ahnung, was ist das? Kohlebau vermutlich, irgendwie so.
Ja.
Mining Trade, vielleicht ist es Gold Mining, weiß ich nicht.
Minenarbeit, keine Ahnung.
Er ist wohl 1903 dorthin gezogen, hat dann die Morris Bar eröffnet. Das passiert oft, habe ich das Gefühl, dass irgendwelche Amerikaner, die in irgendwelche Kolonien gehen, dann auf einmal eine Bar aufmachen und dann irgendeinen Drink entwickeln. Ja, jedenfalls hat er diesen Drink als Variation vom Whisky Sour gemacht. Ist ja auch sehr nah am Whisky Sour dran.
Absolut.
Und auch mit dem, wie wir den jetzt gemacht haben, ist ja sogar noch ein bisschen näher am New York Sour dran. Weil wir
das
auch
Herzchen, meinst du, oder was?
Eiweiß drin haben. Und gut, beim New York Sour kommt halt noch Rotwein rein. Hier haben wir Angostura Bitter drin. Genau, was halt drin ist im Grunde ist das wurde auch entsprechend weiterentwickelt. Dann in den 20ern, 1920er, gab es dann die moderne Version. Die wurde vom Bartender Mario Bruges entwickelt, der dann noch zusätzlich Angostura Bitters und Eiweiß hinzugefügt hat. Und so haben wir den heute auch gemacht. Da ist Pisco drin, Limettensaft, Zuckersirup, Eiweiß und Angostura Bitter. Und auch interessant, es gibt einen Pisco Sour Day. Der erste Samstag im Februar ist der Pisco Sour Day. Weißt du Bescheid, was du dann nächstes Jahr zu tun hast?
Hammer. Erster Samstag in
Februar. Erster Samstag im Februar.
Erster Samstag in der Woche. Pisco Sour. Wie schmeckt der dir überhaupt?
Mir schmeckt der super.
Also, aber erstmal, was riecht denn so? Das ist diese würzige?
Mhm. Das sind die Bitters, die du dir rausriechst.
Ja, ne? Tatsächlich, ne? Und die liegen ja wirklich auf, ne? Normalerweise haben wir die mit eingemischt und jetzt liegen die auf dem Eiweiß, ne?
Total smooth.
Ja.
Wir haben ja eben den Pisco auch mal pur probiert. War auch sehr geschmeidig im Abgang. So ein bisschen, ne? Haben gesagt, leicht wie ein Grappa, aber viel, viel geschmeidiger.
Unser Coach Mario, ne? Der hat gestern war das, ne? Er hat gesagt, er findet es immer geil, wenn wir mit dem Eis ein bisschen rumspielen, ne? Jetzt haben wir aber gar kein Eis, merke ich gerade.
Tu eins rein. Da wird das zwar ein bisschen wässriger. Aber die Textur, ne, das hat ja auch. Ich weiß gar nicht, wie der Typ von Educated Barfly heißt. Ich muss mir den Namen mal merken. Jemand hat ja auch gesagt, so wie der gemacht wird, hat der eine deutlich bessere Textur. Die Textur schmeckst du auch voll raus.
Nice.
Ja, voll gut.
Ja,
naja, so viel zum Drink.
Absolut.
Heute kommen wir zusammen, haben uns versammelt.
Aus einem bestimmten Grund. Genau, heute erstmal ist es erstmal die erste, letzte Folge für erstmal unsere regulären Geschichten. Ne? Jetzt kommen nur noch Specials.
Genau, Staffel 2 wird heute beendet.
Genau.
Also mit den regulären Folgen, genau.
Mit den regulären Folgen, genau. End of the world! Und dann auf Warcraft. Hast du das gesehen bei Softpack? Nein, okay, schade. Die kennen wir nicht, drüber lachen. Genau, und dann kommen noch Specials. Ein besonderes Special haben wir uns ausgedacht, aber dann machen wir in der Werbung, ne?
Würde ich, glaube ich,
nach
auch sagen.
Nach der Werbung.
Genau.
Die Werbung, nach der Pause, so. Genau, du hast die letzte Folge mit einer Frage beendet.
Mhm.
Nämlich die Grundfrage, wie man das Leben führen sollte, zur Auswahl steht, ich habe es jetzt einfach mal happy, happy, unbeschadet durchs Leben gehen, ne? Einfach keine Risiken eingehen, einfach so unbeschadet bis ans Ende
ja.
der Zeit.
Ich sag ja, so eine Baseline-Happiness, sag ich schon, ne?
Ja. So. Ja, du hast gerade eben schon gesagt, eine Baseline-Happiness, aber ist das wirklich Happiness, wenn einfach alles gleich ist, alles monoton, alles, nicht monoton, aber brauchen wir nicht ein bisschen Action? Brauchen wir nicht ein bisschen, nein.
Ja, Action gehört ja dazu. Also ich spreche ja nicht von den Erfahrungen, sondern vom Gefühlszustand.
Ja, aber ich glaube, um happy zu sein, brauchst du auch die Trauer. Du musst es erleben halt. Okay, erstmal dieses happy, happy, unbeschadet, einfach mal, ne? Keine Risiken eingehen, keine Gefahren, einfach versuchen, einfach safe hier durchzukommen. Die ganze Life Journey. Oder einfach wirklich mal Risiken eingehen. Natürlich dann ja die Freuden des Lebens erleben, ne, keine Ahnung, Adrenalin, Kicks und alles mögliche halt, wirklich das Leben spüren. Natürlich aber auch riskieren, drauf zu gehen. Oder wie soll ich das sagen? Einfach, oder einfach, ja, voll investieren halt, oder aber auch mal bankrott zu gehen, deswegen dann. Ne?
Ja, also man kann das ja auch sehr gut in Beziehungen sehen, ne? Ob man halt in eine Beziehung so krass investiert ist, dass man voller Leidenschaft und also Leidenschaft ist eigentlich das richtige Wort, weil du leidest sehr, wenn es halt mal schlecht läuft, aber dafür hast du auch extreme Höhen, wenn es halt auch gut läuft.
Und wenn es scheiße läuft, dann andersrum, genau. Genau. Ich finde es jetzt mega interessant. Das haben wir vorher nicht geplant, aber der Film, den wir uns ausgesucht haben, My Dinner with Andre, mein Essen mit Andre, beantwortet eigentlich schon die, ne, beantwortet sie oder
behandelt die zumindest.
Behandelt sie, genau. Ja, beantwortet genau. nicht, genau. Ja. Genau, das ist irgendwie interessant für ein Finale, total. Also ohne dass wir da, ne?
Auf jeden Fall.
Es ist Fügung. Genau, divine.
Vielleicht ist es ja auch wieder, auf das Thema kommen wir ja gleich, aber so ein zufälliges.
Göttliche Fügung, genau. Finde ich interessant, ne? Als, genau. Mega geil. Gut, dann kommen wir mal zum
Thema. Ja, also, klar, wir haben jetzt natürlich auch wieder zwei Extreme bezeichnet, ne? Wir sagen mal, was ist besser, entweder oder. Aber man muss natürlich auch immer, war das nicht Aristoteles mit der goldenen Mitte, der ja auch immer sagt,
das
so,
der okay. Dude? Weiß ich nicht.
Man muss nicht immer entweder oder alles schwarz und weiß betrachten, sondern man kann auch schauen, dass man sich irgendwo in der Mitte bewegt.
Da wären wir beim Hegel, aber da kommen wir später zu.
Boah, heute wird es richtig philosophisch.
Mega, krass, ey. Die Vorbereitung war schon mega philosophisch, weißt du, das ist eigentlich hätten wir schon die Vorbereitung eigentlich aufnehmen sollen, aber.
Ja, genau. Lass uns mal auf den Film eingehen. Also, ne, ist ja dein Film. Also mein Film eigentlich, aber deine Auswahl, deine Zusammenfassung.
Deine Liste, weil ich immer zu faul bin, was einzutragen. Aber nun gut. Für die nächste Liste habe ich, glaube ich, nee, du auch du wieder.
Hab
du
auch ich, glaube ich, 90%, 95%, glaube ich.
Auch wieder mal, genau. Alles klar. Ich gucke mir trotzdem aber die Filme an, um zu gucken, passt das. Ich mache einfach nicht eine Random.
Ja, also,
doch. Okay, alles klar. Film, den ich ausgesucht habe, wie gesagt, ist My Dinner with Andre von 1981. Aber dazu, den Facts, wirst du gleich noch was sagen, ne? Was, ja genau, um was geht es da in diesem Film? Es geht wirklich um das, ja, wirklich um das Essen mit André. Aus der Perspektive von Wally. Er beginnt das, ne, so beginnt auch der Film. Er macht sich auf den Weg zum Restaurant, wo er dann den André trifft. Wie war das nochmal? Wally ist selber auch Theater?
Die sind beide im Theater, genau. Genau. Also schreiben beide auch Stücke, glaube ich. Wally ist auch teilweise Schauspieler, aber so deren Kernding ist eigentlich Playwright.
Okay, genau. Und der André?
Beide.
Beide,
genau.
Okay, ich dachte, der eine wäre der eine. Okay, alles klar. Jedenfalls haben sich dann, der André hat ihn eingeladen zum Restaurant und alles und genau, und der Wally macht sich auf den Weg und er sagte von vornherein, eigentlich hat er keinen Bock drauf auf André. Ja, der wird sich irgendwie durch den Abend mit Fragen stellen, irgendwie durchmogeln. Ne? Gut, und dann setzen sie sich hin und dann passiert auch nichts mehr weiter. Ne? Die setzen sich da hin, da kommt zwischendurch mal ein Kellner, der die halt, ne, der das Entree nennt man das so, dass man Vorspeise einbringt und dann eine Hauptspeise und dann eben die Nachspeise. Der kommt immer zwischendurch mal vorbei. Und in der Zeit ist wirklich, die reden nur. Die reden nur. Also der Film ist wirklich ein Gespräch, ne?
Ja.
Und das finde ich interessant. Eigentlich ist es, wir führen gerade eben ein Gespräch über ein Gespräch. Ein Metagespräch sozusagen. Ne? Also eigentlich ein Videopodcast, was sie da treiben.
Ja,
ne?
Absolut. Ja, genau.
Genau. Also der Wally hat von vornherein keinen Bock drauf und Und der André, der fängt sofort an, das ist ein absoluter Freigeist, er erzählt von seinem Leben und so alles. Und André, der hat, ne, der, wie auch wirkt, ne, und wer, wie er Fragen stellt.
Sehr ablehnend anfangs.
Ablehnend, er hört zwar zu und guckt in die Augen und alles, aber eigentlich hat er von vornherein, man merkt, ihn kauft ihm das, also wir wissen das ja vorher, ne? Hm. Ich weiß nicht, ob André das einfach ignoriert und dann weiß einfach, ich krieg dich schon, denkt und ne, wollen wir erstmal zu Ende reden oder sowas, aber er erzählt einfach frei und weiter, André.
Ja.
Und was er André erzählt, ist ja wirklich, die ersten 30, 40 Minuten sind einfach, Alter, ne? Krass, was Wahnsinn. Und ja. Genau, und der, man kann auch ein bisschen Wally verstehen, wie er dann einfach dann wirklich da so wirklich skeptisch da ansagt und sagt, ja, wirklich? Aha. Mhm. Und die Fragen, die er stellt, sind mega oberflächlich.
Ja, ja,
dann
ja.
Reden die mal vielleicht mal kurz mal vom Veilchen, ne? Und kennst du dieses Stück? Da kam auch Veilchen vor. Also wirklich eigentlich nichts mit dem Thema zu tun. Dann entwickelt sich das aber langsam und der Wally, der öffnet sich.
Würde ich auch sagen, ja, ja. Also mehr und mehr intrigued, würde ich jetzt im Englischen, ich weiß nicht, so ja, befesselt ja, ja. Vielleicht. Und
ja, und dann sagt er auch seine eigene Meinung und traut sich auch seine Meinung zu sagen. Mhm. Ne? So war das wirklich so ganz oberflächlich die ganze Zeit und dann später geht's wirklich zum ins Eingemachte, würde ich sagen.
Mhm. Ja, absolut, ja.
Und
dann eröffnen sich einfach sehr viele philosophische Themen auf einmal.
Genau, und dann eigentlich sind die Themen halt von der Entwicklung her, außer dass Wally sich öffnet, wenn man das öffnen kennt, der redet einfach mehr und ne, der nimmt, glaube ich, auch André immer mehr ernst.
Mhm, würde ich auch sagen.
Ja. Gut, und am Ende, wenn sie dann fertig sind, ne, dann merkt er eigentlich, dass ich glaube, André recht hatte die ganze Zeit. Ne?
Ja, das ist eine gute Frage, ob er recht hat oder nicht, aber zumindest war er beeinflusst davon.
Beeinflusst davon, auf jeden Fall. Ja, ja. Ne? Das ist eigentlich, dann fährt er ja nach Hause und guckt sich einfach die Läden an, die Straße an, sagt einfach so, hin kann einer eine Story erzählen. Ne?
Genau.
Ja, weil er nie weggekommen ist. Ne?
Ja, ja, ja.
Er führt nämlich dieses happy, happy, unbeschadet Leben. Ne?
Ja. Obwohl er nicht wirklich happy, happy scheint am Anfang noch. Ne?
Aber
da redet ja quasi so, der versucht irgendwie so durchs Leben zu kommen und auch so nochmal.
Ja. Und das denke ich ja, wie kannst du eine happy line base, happy baseline haben?
Baseline
ne?
Happiness, ja, ja.
Wenn du nicht deine Komfortzone verlässt.
Ja gut, da gehen wir gleich mal drauf ein. Bevor wir drauf eingehen, mache ich mal wieder hier Faktencheck. Du hast es eben schon gesagt, 1981 ist der Film rausgekommen.
Ich habe mich auch vorbereitet, ja.
Sehr gut. Die beiden Schauspieler sind, also die spielen quasi fiktive Personen von sich selbst, ja. Also Wally ist gespielt von Wallace Shawn und André ist gespielt von André Gregory.
Ah, guck an.
Und die Idee für den Film kam tatsächlich aus einem wirklichen Gespräch zwischen den beiden. Und dann haben sie quasi auf der Basis dann das Drehbuch dazu geschrieben.
Podcast machen.
Kenn ich. Machen Film über unseren Podcast, finde ich auch gut. genau, und Regisseur ist Louis Malle, ist ein französischer Regisseur, hatte mir vorher nichts gesagt, aber wenn ich mal so geschaut habe, der hat fast ausschließlich Filme, die den Sinn des Lebens behandeln. Also da kann man sich vielleicht mal in Zukunft noch ein, zwei weitere Sachen von dem anschauen. Und er hat scheinbar Brooke Shields und Susan Sarandon groß rausgebracht. Und die beiden waren hin und weg, als er das Drehbuch in die Hand bekommen hat und gesagt hat, ich will da Regie führen, weil kein anderer wollte das Ding anrühren früher.
Mhm.
Ist natürlich auch ein gewagtes Ding, ne? Also auch wieder etwas, was halt wieder zu dem Kernthema mit 2006 passt. Ich weiß nicht, ob heutzutage so ein Film gemacht werden würde, weil man nicht, du kannst nicht davon ausgehen, dass den Film viele Leute gucken.
Der Film ich, wird bezweiflich.
Ne? Genau, ja. Aber auch das ist wieder ein Punkt, dafür musst du halt auch relativ wenig investieren. Also investiert wurden knapp 475.000, was ich auch schon relativ viel finde.
Echt?
Aber
ich
glaube,
der Kellner
war Schauspieler sein. Und ein anderes Thema ist natürlich auch, der Film spielt ja in New York, wurde aber gedreht, also ein paar Szenen wurden in New York gedreht, aber das Restaurant haben die dann in Richmond, Virginia aufgebaut, weil es in New York eine Union gab. Und da musst du dann auch mehr Geld bezahlen. Deswegen haben die dann gesagt, okay, wir machen das in Virginia. Die haben quasi ein altes, verlassenes Hotel umgebaut, um das Restaurant in New York nachzubauen. Das kann natürlich auch mit Kosten einhergehen. War aber zumindest trotzdem im Endeffekt günstiger, als wenn sie es hätten in New York drehen wollen. Ja. Und eingespielt hat der, ne, 475.000 ausgegeben, 5,2 Millionen. Also
Schon.
Auf jeden Fall.
Für ein Gespräch. Schon
gute, ja, der hat auch gute Rezensionen damals bekommen. Deswegen hat er, glaube ich, ganz gute.
Hat er immer noch?
Ne? Ja, ja, nach wie vor, genau. Bewertung, IMDb 7,7.
Wahnsinn.
Rotten Tomatoes ist 92% und in der Audience 85%. Also ist schon.
Und
schon
trotzdem würde keiner, ich glaube nicht, dass irgendjemand den Film gucken würde. Das ist nicht so ein Film, den du an einem Filmabend machen wirst, ne?
Ja, ja.
Weil ey, der ist auch anstrengend.
Total, du musst dich voll konzentrieren, weil die ja wirklich
trinken oder so
dauerhaft was, ne? reden. Also es ist echt, man hat das Gefühl, man kommt gar nicht mehr hinterher.
Dir ging es ja auch so, man muss immer wieder zurückspulen und dann einfach nochmal, ne, was haben die gequatscht, ne?
Ja, total. Ich glaube, das war eigentlich auch schon, ne? Wir wurden 2 Wochen gedreht. Der Wallace Shawn, der war schon in sehr vielen Filmen. Ich habe aber geguckt, bei IMDb hat der 214 Nennungen als Schauspieler. Mhm. Aber das ist auch kein Schauspieler, der groß rausgekommen ist. Ne? War vielleicht damals in der Zeit, hatte der ein paar gute Geschichten mit Manhattan und Princess Bride. Aber ansonsten ist halt, wirkt halt auch nicht wie ein sehr charismatischer Schauspieler. Ne?
Muss genau,
halt
das müssen wir erstmal so nennen, weil sonst würde ich mir das, ne? Also würde ich die ganze Zeit drüber nachdenken, was für ein hässlicher Vogel das ist.
Vor allem, was mich ja erschrocken hat, am Anfang sagte er, keine Ahnung, hat er nicht gerade irgendwie 35, 36 oder
36
so?
36 hat er gesagt.
Alter, er ist so alt wie ich, der sieht aus wie 50. Und dann dachte ich, hey, sehe ich vielleicht auch so alt aus wie er?
Vom Gesicht her ist er doch jung. Ich habe die ganze Zeit gesagt, boah, krass, der hat hier keine Haare mehr auf dem Kopf, also ne, oben, ne, ist ein bisschen kahl. Dafür hat er ziemlich viele Locken drumherum, ne? Mhm. Aber wirklich, was für ein hässlicher Vogel. Ne? Und die eine, ich muss immer an eine Szene denken, halt, da haben die über Essen gesprochen oder ne, sich vollfressen gesprochen halt und der dann gerade eben seinen vollen Gabel ransetzen wollte und dann nur noch die Hälfte mit seinen hässlichen Lippen. Was für ein hässlicher Vogel. Okay, gut.
Zumindest konnte er sein Essen essen, weil Andre hat ja 90% geredet und der konnte ja so gar nicht. Der Kellner hat ja ständig seinen Teller doch voll weggenommen.
Das stimmt. Ich glaube, der Wally war auch ein bisschen wirklich hungrig, weil die Wachteln, die waren, was, die sind so klein, ne? Hat sich ein bisschen größer aus, weil sie wahrscheinlich ganz vorgestellt hat.
Ja.
Genau.
Wenn wir nochmal kurz zurück zur Handlung zurückkommen, ne? Du hast es schon gesagt, ein paar der Dinge, ich dachte, ich gehe noch mal ein bisschen näher drauf ein. Wir haben ja gesagt, Wally hatte nicht so viel Bock da drauf. Am Anfang geht er schon ein bisschen drauf ein, dass sein Leben irgendwie so ein Struggle ist und sagt auch, oh, als Jugendlicher war der voll leidenschaftlich mit dem Theater und jetzt denkt irgendwie nur noch an Geld. Das hat sich auch so ein bisschen bei ihm geändert. Also man merkt so, bei ihm ist so dieses Hamsterrad angekommen, ne, von täglich Erledigungen.
Bevor das Gespräch losging?
Bevor das Gespräch losging, so, okay. Genau. Als er noch auf die Bahn wartet und auf dem Weg dorthin ist, erzählte das ja, dass sein Leben halt schon relativ monoton geworden ist.
Mhm.
Und Andre auf der anderen Seite, ne, wir wissen, er hat seine Karriere an den Nagel gehangen und hat sich auf den Weg gemacht, auf diese spirituelle Selbstfindung, Sinnfindungsreise. Und ein paar dieser Themen, da können wir gerne gleich drauf eingehen, das ist so das Thema, ich habe es jetzt mal grob genommen, ne? Utopische Kommunen, fernöstliche Spiritualität, dann diese Geschichte in Polen mit den Schauspielern im Wald.
Mhm.
Dann gab es eine Reise in die Wüste. Dann hat er von diesen Findhorn in Schottland gesprochen. Und dann gab es noch diesen Halloween-Abend mit der NATO-Erfahrung, wo du ja gleich auch mal ein, zwei Wörter dazu sagen kannst.
Vielleicht.
Genau, also Andre bricht so ein bisschen aus seiner Routine raus, um zu lernen, wie man menschlich ist und fühlen kann. Und Wally findet das halt sehr unrealistisch alles, weil er sagt, wer soll das alles machen, so was er ja macht. Das ist ja irgendwie auch ein Privileg, so handeln zu können. Ne? Nicht jeder 0815 Mensch kann halt sowas machen, um vielleicht die Erkenntnis zu bekommen, die er halt hat. Und er findet halt Genügsamkeit in den kleinen Dingen. Zwei der Punkte, die halt André sagt, ist so, dass Komfort sehr gefährlich ist, ne? Dass man sich nicht ausruhen darf, immer aus der Komfortzone ausbrechen. Breaking the Habits, sagt er so ein bisschen. Und dass er das Gefühl hat, dass wir in der heutigen Zeit halt wie in einem Traum leben und gar nicht mehr die Realität sehen. An einem Punkt sind die sich einig und das ist so die Kritik an der modernen Gesellschaft, an der Technologie, weil die sagen, das verstumpft die Menschen, stumpft die Menschen ab. Menschen sind nur noch wie Roboter, laufen quasi mechanisch so durch den Tag. Und was ja sehr interessant ist, dass der Film 40 Jahre alt ist und heute noch viel mehr Relevanz hat als damals.
Ja. Wenn es schon vor 40 Jahren akut war, ne?
Ja.
Was ist denn jetzt?
Absolut, ja. Genau.
Gute Zusammenfassung von den allen Themen, die da so angesprochen worden sind. Ne? Wie war es eigentlich für dich, das Filmerlebnis? Ne? Du hast mir von vornherein gesagt, ja, ey, 30, 40 Minuten ist, was ist das für ein Abfuck, ne? Und dann auf einmal wurde es interessant, ne? So habe ich das eigentlich auch wahrgenommen, ne? Aber ja. Erzähl mal du.
Im Grunde ist es genau dieselbe Erfahrung, wie du schon gesagt hast. Es war schon relativ spät, als ich ihn angemacht habe und der ging los und dann dachte ich mir so, boah, ist jetzt, also der Typ, der, also teilweise dachte ich auch, findet er das jetzt alles gerade oder stimmt das wirklich? Also ich habe dem das auch teilweise nicht wirklich abgenommen, weil der auch immer so dabei gelächelt hat und ich war so, ich konnte ihn nicht einordnen, ich konnte ihm das nicht alles so abnehmen.
Der hat es ziemlich offen und lebendig erzählt, ne? Was mich aber ganze Zeit gedacht habe, ey, ich bin ja auch so einer, der offen von meinen Erlebnissen erzählt und alles, ne? Und wenn ich aber mit jemandem rede, der mich dann irgendwie auch belächelt deswegen und das, ja, ne? Wir wussten es von vornherein, dass Wally überhaupt keinen Bock drauf hatten, aber wie er sein Gesicht gezogen hat, ja, really? Ja, also dieses, ich hätte mich gar nicht weiter geöffnet, ne? Und der haut noch eine Story und die wird immer verrückter, die Storys und alles mögliche, ne? Was sie da gemacht haben, dann im Wald und dann tanzen sie ums Feuer herum, so war das auch, ne? Also ein paar Storys waren wirklich, aber war offen und hat einfach sein Ding durchgezogen, ne? Einfach um halt, ja, sein zu erleben halt in dieser Geschichte mit dem ums Feuer tanzen. Eigentlich ging es nicht darum. Beim Theater ist es ja so, dass du dann immer ein Skript hast, das und das muss handeln. Und die wollten einfach ihre Impulse folgen halt, ne? Also wirklich war eine Erfahrung, ne? Ja, und Wally war einfach dann so, der war gar nicht offen dafür, ne? Aber will irgendwie den Abend auch irgendwie rumbekommen, ne? Und und dann beobachtet man langsam, dass seine Fragen auch sich verändern. Eigentlich wirklich nicht mehr so oberflächlich sind, sondern wirklich auch direkt reinfragt und sowas. Nicht so einfach nur, was ist als nächstes passiert, ne? Sondern ist reingegangen und dann öffnet er sich auch irgendwann. Und irgendwann wehrt er sich auch gegen die Meinungen von Andrea. Ansonsten war einfach nur, komm, wir happy, happy, unbeschadet durch den Abend, sozusagen. Ne? Für mich war das am Ende trotzdem, jetzt, das machen wir eigentlich mal am Ende, ne? Aber jetzt machen wir das jetzt, war der Film trotzdem interessant. Würdest du ihn nochmal gucken? Wahrscheinlich schon.
Absolut. Ich wollte ihn eigentlich sogar nochmal gucken.
Ich wollte ihn auch nochmal gucken halt, ne? Aber wie gesagt, Amazon hat es nur einmal. 5 €. Okay, alles klar.
Moviebox.
Genau.
Da schneiden wir raus.
Da schneiden wir raus. Ja, die ganze Zeit.
Also ich fand es ein bisschen komisch halt auch, weil der Andre ja direkt angefangen hat. Und ich dachte mir, der ist total selbst eigenzentriert. Der hat gar keine Fragen an Andre gestellt. Der hat nur von sich selbst geredet. Das fand ich ein bisschen komisch halt. Also klar war alles, was er gesagt hat, interessant. Aber der trifft quasi seinen Freund wieder, den er seit Jahren nicht gesehen hat. Interessiert sich aber gar nicht für ihn.
Jahre.
Er redet nur von sich selbst. Und das hat mich am Anfang sehr gestört. Wo ich dachte, was ist das für ein Typ? Also, ne, ich habe den so ein bisschen als wie nennt man das, als Prahler, so ein Protzer. Der kommt dahin, erzählt von seinen ganzen Erlebnissen und sieht sich schon fast über seinem Gesprächspartner.
Ich habe mich ein bisschen, wir haben ja von vornherein gesagt, Andre und Wally sind eigentlich, ich habe scherzhaft gesagt, ey, das sind ja wir, weil zwei unterschiedliche Meinungen aufeinander immer kommen. Und da haben wir das natürlich auch so ein bisschen verglichen. Und dann, ja, du sagtest, ich bin auch so ein bisschen wie Andre, du bist nicht so wie Wally, ne? Halten wir das fest.
Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass du
ich habe mich trotzdem auch bei Andre
sehr viel
gefunden habe.
Genau,
ne?
Genau. Nicht. Weil du halt auch sehr viele Lebensphasen hast. Ne? Also ich meine, kannst du ja auch
genau
erzählen.
Ne? Also ich hatte auch meine Glaubensreise, ne? Meine strenge Glaubenserziehung, ne? Von der ich mich erstmal völlig gelöst habe und dann war ich dann, habe ich das nicht schon mal erzählt? Wo ich dann wirklich esoterisch unterwegs war, ne? Und wirklich dann auch solche Sachen gemacht habe, wie Andre das gemacht hat. Ne? Also da war ich ja, 3 Tage hatte ich mal einen Workshop gehabt in Utrecht, ne, wo ich dann mit Ayahuasca-Erfahrung gehabt habe, ne, wo dann wirklich dann auch, du bist voll
am Grinsen am Lachen, weil ich mir denke, das ist interessant. Ja.
Und dann wirklich dann krass, dann hatte wirklich auch meine Nahtoderfahrung gehabt, ne. Das hat aber dann wieder dazu geführt, dass ich das alles in Frage gestellt habe, ne, weißt du, was ist das für ein, ich weiß noch, dass ich gesagt habe, ey, ich will mein Geist nicht mehr mit so einem Scheiß beschmutzen, ne? Und mit solchen Gedanken und mit solchen Stuff und alles, ne? Und das hat mir wirklich, danach bin ich in so eine Art Glaubenskrise geraten, ne? Und mich dann wieder neu orientiert und dann habe ich mich dann, ne, zu meinem Glauben zu Jesus Christus dann eben dann bekehrt. Aber ich musste sowas erstmal erleben, ne? Weil, ja, keine Ahnung, weil es irgendwie mich getrieben hat. Und dann sehe ich auch den André auch da, der hat es ja auch so gemacht, dass er wirklich da, wirklich nachhinein hat er auch gesagt, was habe ich da gemacht, ne? Mhm. Aber um zu erkennen, dass das nicht die Antwort ist, musst du es gehen. Mhm. Ne? Von vornherein sagen, nee, ich glaube nicht, dass es ist. Ne? Also ja, erst wenn du es erlebt hast, wenn du die Erfahrung hattest, kannst du wirklich sagen, das ist nicht der Weg. Ne? Genau, und der André hat dann, wie gesagt, seine Erfahrung gesammelt und nachhinein hat er dann auch gesagt, was habe ich da gemacht. Aber mit diesen Erfahrungen, die er gesammelt hat, kam er dann in die Gesellschaft rein und hat auch die Gesellschaft auch so betrachtet. Geh ich schon zu weit?
Nee, ich wollte warten, dass du es ausführst, weil dann wollte ich darauf was entgegnen.
Genau, da hatte die Gesellschaft auch noch so betrachtet, weil er gedacht hat, ey, die spielen alle Theater, ne? Und in der Gesellschaft, in der, ne, Society-Gesellschaft, da, die spielen auch nur eine Rolle, ne? Und alles. Und jeder spielt Theater. Und das hat er auch hinterfragt, ne? Und dann geht es ja weiter noch in Sein und alles Mögliche und ja, jetzt geht es immer schön in die Tiefe.
Genau, er hat die Dinge hinterfragt, aber was mich auch gestört hat, also ich fand André echt problematisch. Also der hat die Dinge hinterfragt, aber ich fand, der war nicht selbst reflektiert, weil zum Beispiel hat er von seinem Doorman gesprochen. Ne? Der meinte, ich gehe da jeden Tag rein, der sagt zu mir Mr. Gregory und ich sag zu ihm Jimmy, mit seinem, ne, Jimmy, genau. Ja. Und das fand er halt total unfair, dieses, dass es das gibt. Mhm. Dieses Unterschied, ne, dass jemand, der vielleicht einen niedrigeren Beruf hat als er, automatisch quasi in so einer.
Er ist der Erwachsene und er ist das Kind, ne?
Ja, genau, so ähnlich. Hegel hat das ja, also das hab ich, Hegel hatte da gesagt, dass unser Bewusstsein nimmt in jeder menschlichen Interaktion entweder die Rolle des Herrn oder die des Sklaven ein. Mhm. Der Herr hat immer seine eigene Sicht und der Sklave hat immer die Herrensicht. Und das ist in dem, das hat er auch schon ein bisschen thematisiert im Grunde, zu sagen, hey, das ist total unfair. Aber dann, wie er den Kellner behandelt hat, der hat nicht einmal Danke gesagt, der hat ihm fast keinmal in die Augen geguckt.
Ist das so?
Ja, der war total unaufmerksam. Er hatte gar kein Bewusstsein um die Dinge um sich herum. Der war nur auf sich selbst fixiert.
Jetzt, wo du den Kellner ansprichst, ganz am Ende, das habe ich nicht so ganz verstanden, ne? Der André lädt dann Wally ein und dann guckt der Kellner noch den Wally ein, so. Irgendwie war dieser Blick da, ne? Guckt dann den Wally an, sowas wie, von denen lässt er sich einladen oder was? Oder, ne, wie, du bezahlst nicht selber. So ist ein bisschen komisch halt, warum?
Ja, aber im ganzen Filmverlauf war der einzige Blickkontakt zwischen dem Kellner und Wally. Also Wally hat zwar auch nicht Danke gesagt, weil ich auch, also fand ich einfach grundsätzlich assi, dass er einfach nicht Danke gesagt hat.
Was für Augen, was für Ohren du hast.
Nicht einmal, ich bin ja sehr People-Pleaser.
Ich, okay. Ich auch, aber du bist next level.
Aber hin und wieder hatte Wally zumindest Kontakt mit dem Kellner und was war so teilweise, als dann André erzählt hat und dann hat er so zum Kellner so geguckt, so mit so, ey, hörst du dir das gerade an, so ein bisschen so?
Ja.
Check das mal ab, Alter, was hier gerade abgeht.
Genau, echt.
Also die haben schon ein bisschen connected, ganz leicht, obwohl der Wally halt auch ein bisschen assi war.
Doch.
Aber André halt gar nicht. André war vollkommen, am Anfang hat er nur bestellt und das war's.
Das finde ich gerade eben interessant, ne? Weil du bist gerade, greifst quasi so ein bisschen so den André an.
Ja.
Und ich habe irgendwie die Neigung, ihn zu verteidigen.
Mach das.
Weil du sagst, mach es doch, willst du sehen, was du davon hast. Du sagtest dann erst, was sagtest du gerade eben?
Nicht reflektiert.
Nee, das ist ja sowieso, da bin ich nicht deiner Meinung, aber was anderes, dass er prallt, ne?
Ja.
Jetzt bin ich auch einer, der meine Erfahrungen gesammelt hat und wenn ich dann zum Beispiel bei einem Patienten erzähle, du kennst mich auch schon, ich erzähle manchmal eine Story, ne? Mhm. Aber nicht um zu prahlen, sondern ich weiß, wenn ich das erzähle, ist dann eine Message dahinter.
Das ist ja auch richtig, aber du fängst ja nicht damit an. Du machst ja erstmal eine Connection mit deinem Gegenüber.
Ja.
Das ist ja immer nochmal ein Unterschied.
Ich weiß nicht, vielleicht ist es einfach wegen einem Film. Im wahren Leben würde man es anders sagen. Aber du hast recht. Da setzt sich hin und dann sagt man bla 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 Polen, bla 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 Theater, ne?
Ja.
Genau. Du hast recht, aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass er prahlt, sondern ja, er ist sofort auf diese. Ja.
Er ist ja auch, ich meine, man muss ja auch dazu sagen, er scheint ja schon ein bisschen verstört zu sein, ne? Da gab es ja auch so, wo Wally gesagt André? Hatte, ja, weil Wally ja meinte, dass er gehört hätte, er sei irgendwie aus dem Theater gegangen und war irgendwie in der Gasse am Heulen oder so. Da gab es irgendwelche Stories über ihn,
ja,
dass er irgendwie nicht ganz bei Trost ist. Aber kann natürlich auch Gerücht sein, ne? Dass irgendwie verbreitet wird, weil halt jemand tatsächlich mal ausbricht,
ja,
und dann fangen die vielleicht an, auch schlecht darüber zu reden. Nach dem Film habe ich mir auch gedacht, weil Wally sagt ja, ey, nicht jeder kann auf den Mount Everest steigen, um diese Erfahrung zu machen. Und was soll das eigentlich? Dann dachte ich mir, vielleicht war die Intention vom Regisseur, ja, diese Mount Everest-Erfahrung durch diesen Film zu schaffen. Dass jeder, der diesen Film guckt, gar nicht erst all diese Erfahrungen durchmachen muss, die Andre gemacht hat. Aber dadurch, dass er es ja gemacht hat und es durch den Film und durch seine Erfahrung vermittelt, man genau diese Erfahrung quasi erleben und it's not the same, aber es regt dich ja zum Denken an. Das ist ja schon mal ein erster Schritt.
Ich denke, ja, diese Erfahrung, okay, du musst nicht unbedingt den Mount Everest besteigen halt, um die Erfahrung zu haben, die du auf Mount Everest, also okay, von der Sicht her und alles, ne, von den, ne, Aussichten und alles, okay, das kannst du wirklich nur da machen, ne, aber die Lebenserfahrung oder den Gewinn, den du da bekommst durch das Klimmen, so eine Herausforderung und alles, ne, da brauchst du nicht den Berg für, ne. Ich denke auch, ne, mein Metier ist ja die Jakobswege und alles, ne? Und ich denke, das, was ich auf dem Jakobsweg gelernt habe, ne, kann ich natürlich auch eigentlich auch zu Hause haben. Das habe ich auch schon mal gesagt. Nur du bist dann, das Setting ist nicht richtig. Nur natürlich kannst du dann spazieren gehen und sowas alles, ne? Aber sich komplett aus deiner aktuellen Muster, aus deiner Situation rauszuziehen zu können und wirklich in einer anderen Bubble zu sein, da brauchst du ja auch Zeit und Raum, muss sich verändern. Ne?
Hm.
Deswegen, ja, kann man das? Ne? Natürlich kannst du das so intensiv erleben, da auf einem Spaziergang oder sowas. Ne? Oh, ist das the same? Das ist irgendwie so eine Billigvariante von dem, was du eigentlich wirklich erleben könntest. Ne?
Ja, ja.
Jetzt, was Wally meinte, ist, nicht jeder kann sich das leisten. Meinst du jetzt zeitlich oder finanziell? Oder
finanziell was? Und zeitlich auch, klar. Ja, ja.
Oder nehmen sie sich einfach nur nicht die Zeit oder haben sie nicht den Willen. Weil wenn du Ziel hast, sowas zu machen, dann sparst du Geld dann. Ne? Für meinen ersten Jakobsweg habe ich dann 2-3 Jahre vorher angekündigt und da war ich 6 Wochen vor meiner Arbeit
weg. Aber das kann auch nur ein privilegierter Mensch machen. Also überleg dir mal, wahrscheinlich 80% der Weltbevölkerung, die werden sowas niemals machen können, weil sie einfach nicht die Mittel dafür haben. Und das stellt er in Frage. Er sagt ja, warum müssen diese drastischen Erfahrungen halt gemacht werden?
Mhm.
Warum reicht es nicht? Ne? Enjoy the little things in your life.
Mhm.
Und das macht so ein bisschen die Brücke zu Albert Camus. Ich weiß aber nicht, ob wir schon jetzt darauf eingehen wollen. Oder
wir gleich eine Pause machen.
Oder ob wir eine Pause
ich glaube, es wird eine Doppelfolge, oder? Wo sind wir jetzt schon gerade eben?
Ja, wir können auch eine Stunde machen. Muss jetzt nicht.
Oder
genau, wir sind ja frei.
Wir sind vollkommen frei. Ja. Wer hat das nochmal gesagt?
Sartre.
Sartre war das. Boah, wir hauen heute richtig was raus. Gerade eben, wie du es gerade eben gesprochen hast, ne, kam gerade ein bisschen He Got Game Vibes hoch. Das hatten wir auch dieses Thema gehabt, ne, dass dann einige Leute quasi nicht die Chancen haben, aufzusteigen und alles. Ne?
Ja, ja.
Haben wir das Thema irgendwann beantwortet? Nee, ne?
Nee, haben wir nicht beantwortet. Das ist einfach die Ungerechtigkeit der Welt. Okay. Aber es ist halt, ne? Kann sich trotzdem in all diesen Dingen zufrieden geben.
Was das alles mit Sisyphus zu tun hat, besprechen wir gleich.
Echt? Machen wir jetzt die Pause?
Ich glaube, hey, guck mal, wir sind schon bei einer halben Stunde.
Wie viel hast du denn noch zu trinken?
Ich habe noch ein bisschen Eiweiß.
Nur noch ein bisschen Eiweiß? Okay. Ja.
Oder wollen wir noch ein bisschen quatschen? Ein bisschen blablabla?
Nee, dann lass uns gerne, dann starten wir gleich richtig ins Eingemachte.
Krass. Sheesh.
Okay.
Okay, alles klar.
Pause. Gleich. Bis gleich.
Back aus der Pause?
Ja. Ja.
Aufnahme läuft.
Sehr gut.
Sehr gut. Nach der Pause haben wir seit neuestem immer wieder ein Shoutout. Du hast jemanden ausgesucht?
Ja, ich habe das Seibert, die Cocktailbar in Köln, ausgesucht, weil ich auch jetzt in der Vorbereitung für den Podcast mich da hingesetzt habe, mir ein Pisco Sour bestellt habe, 2 Pisco Sour. Achso. Und dabei ein paar Notizen für den Film gemacht habe. Und der Laden ist einfach geil. Also, es ist echt eine kleine Oase.
Ja.
Das ist schon echt.
Warum hast du mich noch nie mitgenommen?
beim nächsten Mal, dann ist es zu teuer.
Also es reicht nur für eine Person. Ich mache ja gerne mal auf der Couch. Ne? Dann trinke ich halt gerne mal meinen. Ich passe gerne auf der Couch. Ich trinke mir da gerne mal meinen Rotwein.
Ja.
Deswegen, ja.
Ja. Ist einfach nice. Nee, da müssen wir mal hin, auf jeden Fall. Das ist schon ganz cool. Machen wir beim nächsten Mal.
Beim nächsten Mal auf der Couch.
Und du hast jetzt einen Shoutout an unsere Zuhörer.
Ist es ein Shoutout? Also, auf jeden Fall ist es ein was machen wir jetzt, was Neues. Ne? Ja. Wir haben uns gedacht, das ist ja jetzt die letzte reguläre Folge und jetzt kommen nur noch Special-Folgen. Es kommt ja unser Special Guest, mit dem wir noch ein Bierchen trinken gehen müssen. Ne? Mhm. Dann kommt unser Recap, ne? Und in between, genau, haben wir jetzt noch was Neues überlegt, nämlich, dass wir euch Zuhörer die Wahl lassen, welchen Film wir in dieser Special-Folge besprechen werden.
Ach so, okay, dann habe ich vielleicht, okay, alles klar.
Was hast also,
ich dachte, wir machen das im Rahmen der dritten Staffel dann.
Ne.
Ah, okay, das ist quasi so die Intro für.
Genau, so quasi. Die suchen dann sich schon einen Film aus. Ne? Mhm. Also jetzt quasi. Wann denn eigentlich? Eigentlich ab jetzt, ne?
Ja.
Genau. Ihr könnt uns jetzt per Instagram, per keine Ahnung, Postial, keine Ahnung, per
Zuruf. Ich meine, die Kanäle sind ja bekannt.
Ja, genau.
Würde ich sagen.
Privat.
Aber lass uns noch mal gucken, ob wir das nicht im Rahmen der dritten Staffel einbringen oder ob das ein Special der zweiten sein muss, weil
die Zeit
im Grunde passt thematisch ja eher dann ins dritte rein.
Aber so das kleine Ding ist. Wir reden.
Was? Wir reden immer so. Egal, die sollen uns trotzdem die Filme nennen. Also, gebt uns Filme.
Aber die Idee ist, genau, bringt uns schon mal Ideen rein, ne? Wann wir die droppen. Genau, und dann ziehen wir es einfach dann, ziehen wir das in einer Folge eben dann raus und dann werden wir über den Film in der nächsten Folge dann sprechen dann. Ne?
Genau, und Voraussetzungen für den Film, welche Kriterien muss er erfüllen?
Das wäre natürlich dann, die Vorbereitung eigentlich schon ein kleiner Teaser, oder ist es ein Teaser, für die nächste Staffel, nämlich Filme mit besonderer Filmmusik.
Genau.
Epische Musik, geile Filmmusik, ne?
Ja, genau. Filme, die von der Musik so ein bisschen getragen und geprägt werden auch.
Genau. Ich meine, ich bin epische Musik, finde ich geil. Ne?
Auf jeden Fall.
Filme. Ich glaube, es gibt keinen Film, der eine geile epische Musik hat und ein Kackfilm ist.
Naja, nicht kacke, aber ein paar.
Epische Musik halt, rettet den Film.
Aber Herr der Ringe und Harry Potter zum Beispiel waren jetzt keine Filme, die mich so.
Dich nicht,
voll
aber.
Voll umgehauen haben.
Erzähl das mal den Harry Potter und Herr der Ringe-Fans.
Ja, das stimmt. Das sind ja keine schlechten Filme.
Genau.
Hab mich aber nicht angesprochen.
Alles okay. Klar.
Also die bitte nicht nennen.
Genau. Genau, also dann schreibt uns auf allen Wegen halt eure Filmvorschläge, ne? Und wir werden dann in einer Folge das dann rausziehen und den Film dann besprechen.
Sehr gut.
Keine Jahreszahl.
Genau.
Dinge. Ihr seid völlig free.
Ihr seid die Wildcard.
Genau, ihr seid mega wild. Genau, so viel dazu. Genau. Und jetzt zurück zum Film. Wir haben gerade eben besprochen, eigentlich die Grundfrage ist ja immer dieses Happy, happy, unbeschadet, ne? Komfortzone, in der Komfortzone bleiben, ne? Oder halt wirklich sein Leben riskant leben, Komfortzone verlassen, um zu wachsen halt. Als du die Frage gestellt hast, ne, habe ich dann ganz viel drüber nachgedacht und immer wieder. Und dann habe ich auch manchmal auch Filme gesehen, aus dieser Perspektive halt oder Gespräche so verfolgt und immer wieder. Und am Ende bin ich dazu gekommen, eigentlich je nachdem, was du eigentlich glaubst, eigentlich, was du vom Leben denkst halt, ne, wenn du, ich dachte, wenn ich nur ein Zufallsprodukt hier bin, ne, und ich weiß, dass danach nichts kommt, ne, wenn ich tot bin, ist es vorbei, ich glaube, da würde ich auch einfach mal happy, happy, unbeschadet versuchen, hier die Party hier unbeschadet zu verlassen, ne, ich glaube aber, wir sind hier aus einem bestimmten Grund. Wir haben besondere Gaben, die müssen wir ausleben, erstmal entdecken und die müssen wir ausleben halt, ne? Und da fällt mir ein Zitat von Rainer Rilke ein, dass unsere Ängste Drachen sind, die unsere besondere Schätze bewachen.
Mhm.
Und genau, wir müssen die Drachen töten halt, um an unsere Schätze zu kommen. Ne? Unsere Ängste müssen besiegt werden, um halt eben dann an unsere Gaben zu kommen, an unsere Schätze zu kommen. jemand, der happy, happy, unbeschadet ist, der würde niemals einen Drachen bekämpfen wollen. Warum denn auch? Ne? Der kann auch mit dem zufrieden sein, was er hat. Ne? Mhm. Genau. Und wenn es so ist, dann würde ich sagen, verschreibe ich mich dem Drachen, des Drachens Tötens. Und genau, bin einfach, ich denke, ich sehe das Leben als Gastauftritt. Ja, wir sind hier nur eine Weile da und ich will das Geilste hier rausholen. Mein Potenzial will ich ausleben. Ne? Deswegen bin ich voll auf Andres Seite, Dinge auszuprobieren, um dann zu erkennen, ist es jetzt das Wahre oder nicht. Ne? Ausreizen, Komfortzone verlassen, halt voll investieren, riskieren natürlich verletzt zu werden. Ne? Aber warum sind wir sonst hier? Ne?
Ja, ich bin ein bisschen hin und her gerissen tatsächlich, ne? Weil sehe ich alles genauso und ich.
Ja. Interessant, habe ich dich.
Genau. Ja, du hast mich auf jeden Fall. Für mich ist das halt auch nicht so ein Entweder-Oder, zu sagen, okay, wenn ich glücklich durchs Leben gehe, besiege ich dann meine Ängste oder ist es vielleicht sogar viel einfacher, die Ängste zu überwinden, weil man halt erkennt, das geht ja so ein bisschen in Richtung jetzt wieder, ja, Sisyphos, ne, mit natürlich soll man das Leben genießen, sein Potenzial ausschöpfen, das Leben in vollen Zügen genießen, aber die Ängste, das sagen ja hier unsere Existenzialisten, die Ängste sind ja das, was uns dazu führt, Sinn zu suchen. Und das ist ja unendlich. Diese Suche nach dem Sinn kann ja nicht beantwortet werden. Klar, wenn du einen Glauben findest und daran festhältst, ist es ja auch absolut legitim zu sagen, da liegt mein Sinn darin. Aber die argumentieren ja natürlich noch ein bisschen anders, dass sie sagen, wenn du dich an bestimmte Doktrine, Regelwerke, Richtlinien orientierst, dann bist du nicht mehr frei. Ich sage nicht, dass ich das unterschreibe. Ich sage nur, wie es ist und dass ich für mich jetzt hier keine Antwort dazu habe. Aber vielleicht gehen wir mal so ein bisschen ein auf die Kollegen hier. Ne, wir haben ja schon das so ein bisschen angeteasert. Wir haben ja von Sartre gesprochen, von Camus gesprochen. Sartre ist so ein bisschen beeinflusst worden von dieser Phänomenologie, die im Grunde sagt so, du musst alle deine Vorurteile und so weiter widerlegen, deine Meinungen und Erfahrungen und so weiter, sondern du musst das Phänomen, egal was es ist, ob es eine Erfahrung ist, ob es eine Person ist oder was auch immer, im Kern betrachten und wirklich nur für den Moment und das Tatsächliche, was du erlebst, schaust du dir an, um an den Kern zu gehen.
Ist es dann, bedeutet das einfach, die Meinung anderer wirklich zu
Meinung anderer, auch deine eigene Meinung.
Du guckst ja nur deine eigenen, ach so.
Hä? Nicht, du schaust nicht auf Meinungen, sondern auf Erfahrungen, auf Gefühle. Also du gehst auf das Gefühl ein. Also was sagt dir das Erlebte in diesem Moment?
Also
unvoreingenommen.
Rein subjektiv. Aber wenn du deine eigene Meinung dazu führst, ist das nicht auch.
Aber deine Meinung ist ja gebildet von deiner Historie, deinen Erfahrungen, Vorurteilen, die hängen ja alle mit damit zusammen. Du musst das alles weglegen, du musst dich rein konzentrieren auf den jetzigen Moment, auf das, was du fühlst. Und
hier und jetzt.
Genau, im Grunde ist es das Hier und Jetzt. Und die Phänomenologie ist jetzt keine Philosophie an sich, sondern einfach eine Methode, sich mit Philosophie auseinanderzusetzen. Und später hat der dann, weiß nicht, ob der Begründer der Existenzialismus ist, umso mehr wir trinken, umso schwieriger wird es, das Wort auszusprechen.
Leichter fällt das auch. Ich habe das schon aufgeschrieben.
Genau, er und seine Partnerin, Simone de Beauvoir, die waren quasi so Verfechter dieser Philosophie. Und er sagt, der Mensch definiert sich nur durch seine eigenen freien Entscheidungen. Also es ist auch wieder hier die ganzen Dinge, die man an Einschränkungen, an Gewissen oder anderen Dingen hat, die im Kopf einen daran hindern, gewisse Entscheidungen zu treffen. Die sind nur in deinem eigenen Kopf. Du musst dich frei von allem machen und dann deine Entscheidung so treffen, was du wirklich willst. Und viele Menschen tun das nicht. Die sind sich nicht bewusst darüber, dass sie im Grunde vollkommen frei sind.
Kannst du ein Beispiel nennen?
Ja, das hatten wir im Vorgespräch gehabt, das war ja das Beispiel von dem Soldaten, den gefragt hatte, ob er irgendwie an die französische Front gehen soll, um zu kämpfen, weil er das wirklich machen wollte, aber hatte halt ein schlechtes Gewissen seiner Mutter gegenüber, weil er sie nicht allein lassen wollte zu Hause. Ne? Einfach so ein Verantwortungsbewusstsein.
Die Konsequenzen und alles, ne?
Ja, genau. Und das war für Sartre klar zu sagen, mach dich frei davon. Entscheide so, wie du wirklich möchtest, wenn du dich von allem frei gemacht hast und vor dieser Frage stehst, wie würdest du entscheiden? Und dann würde er natürlich, weil sein Inneres strebt ja danach, da diesen Kampf zu führen. Deswegen müsste er sich dann dafür entscheiden, auch diesen Kampf zu führen und nicht darüber nachzudenken, was es für eine Auswirkung auf seine Mutter dann hat.
Ich versuche mir gerade immer so sehr theoretisch halt, ich versuche das gerade irgendwie so was Praktisches irgendwie rauszuholen. Wie würde ich das jetzt machen? Ich stelle mir jetzt vor, wie ich so eine Mindmap mache, weißt du? Und alle Argumente, die mir gerade eben durch den Kopf kreisen halt, am Ende dann wegzustreichen halt, oh, das ist Mutter in dem Moment, ne, dann wegstreichen, ne? Und genau, am Ende, was bleibt denn übrig, was wirklich mein Inneres ist, ne, was unabhängig von anderen Meinungen ist.
Vermutlich ist es schwierig, sowas zu machen. Aber das ist dieses, ja,
sag. Was würde denn ein Soldaten bitte bewegen, das zu machen? Am Ende ja, ist ja auch Vaterlandsliebe oder sowas, ne? Was natürlich auch wieder.
Das ist ein guter Punkt, ja,
ja, klar. Ja. Ja. Da müsst ihr Bock haben, Leute zu töten.
Ja.
Und dann wird es ja ein bisschen crank. Ne?
Genau. Das ist ein guter Punkt. Ja, ja. Ich meine, das ganze Ding kannst du echt, echt weiterdenken und weiterspinnen.
Also es ist natürlich schön, mal so eine Theorie rauszuschmeißen, Herr Sartre, ne? Aber gib uns mal ein paar praktische Tipps hier. Ja.
Also im Grunde geht es halt um dieses selbstbestimmte Handeln. Jetzt egal, wie wir das jetzt vielleicht betrachten oder bewerten oder ja, in der Praxis das so sehen, aber er sagt halt, wer sich dieser Verantwortung entzieht, frei zu sein, der kann kein authentisches Leben führen.
Das stimmt.
Was ganz interessant war, ist auch hier Sartre und Beauvoir, ne, waren ein Paar und haben sich dann überlegt, ob sie heiraten wollen, haben dann gesagt, nee, heiraten machen wir nicht, weil die haben gesagt, das ist altmodische Geschlechterrollen. Was haben wir gesagt? Es ist eine freudlose Anhäufung von Eigentum und vertuschte Affären. Du bist nicht mehr selbstbestimmt, wenn du in einer Ehe bist. Deswegen haben sie gesagt, okay.
Offene Ehe.
Ja,
offene
wir machen eine offene Beziehung.
Echt? Haben sie wirklich gesagt?
Haben sie. Das war, was war das hier? Vor 100 Jahren.
Ja.
Hat funktioniert. Die waren 50 Jahre lang zusammen und erst mit dem Tod von Sartre haben sie sich quasi getrennt und waren in diesen 50 Jahren
durch den Tod.
Durch den Tod.
Sterbebett.
glücklich zusammen. Auch natürlich auch interessant, ne, dass sie so früh so weit schon waren.
Unglaublich. Crazy.
So, Sartre sagt, der Mensch ist nichts außer seiner Entscheidungen und Handlungen. Auch das ist noch mal wieder ein Punkt, ne, Handlungen. Also du definierst dich nur durch deine Taten. Wo ich auch mein Problem habe, so ein bisschen mit André, der ja viel erzählt, was alles cool ist, aber er handelt nicht so, wie er erzählt. Ne, das Thema mit dem Kellner. Wenn er das leben würde, was er erzählt, dann würde der ganz anders mit dem Kellner sein. Der wird viel freundlicher sein, viel mehr. Okay,
mir egal. Ist ja nicht aufgefallen. Mir ist das durch deine Ray-Brille, Ray-Ban-Brille. Hast du das gesehen? Mir ist es gar nicht aufgefallen. Okay, ich sympathisiere ja nicht mit André, Und ich dachte einfach, Wally ist ein hässlicher Vogel, ne?
Ja, voll.
Genau. Deswegen habe ich die ganze Zeit so geguckt, wie der Wally guckt. Also ich war ja voll auf Angriff auf Wally, ne?
Ich fand ja beide unsympathisch eigentlich. Ich fand die Themen, über die gesprochen haben, fand ich super.
Gut, ja.
Nee, keiner war auch unsympathisch. Die waren alle unsympathisch.
Echt?
In dem Film. Bastard. Okay. Voll. Aber es ist interessant. Also am liebsten hätte ich meine, der Film hat das ja eigentlich aus der Perspektive auch dargestellt, am liebsten würde ich am Nebentisch sitzen und mit einem Glas in der Hand horchen. Haben wir auch genauso gemacht eigentlich in dem Film. Ne? Ich muss jetzt nicht ich würde jetzt mich nicht mit den beiden an einen Tisch setzen.
Echt nicht?
Nee.
Wir haben das gleiche Gespräch.
Unangenehm. Ja, aber wir sind natürlich anders.
Wir sind
viel cooler, viel authentischer.
Außerdem haben wir einen Podcast. interessant, ja.
Ich mache nochmal ein bisschen weiter. Also, Sartre sagt, wir schränken unsere Freiheiten ein und wir binden uns aus Angst an etwas fest. Und eigentlich sagt er, wir haben Angst vor der Freiheit. Das macht uns, das ist nicht berechenbar. Und wir müssen halt uns an gewisse Dinge festbinden, weil wir halt Angst haben, Weil wir nicht wissen, was wir mit der Freiheit anstellen sollen.
Du hast das Beispiel dann genannt im Vorgespräch, also das die Beispiel genannt mit der man steht vor einer vom Abgrund.
Ja, ja.
Dann steht es natürlich frei, ist natürlich frei runterzuspringen, aber man hat die Angst zu springen, weil es berechtigt ist.
Ja.
Ja. Da habe ich gesagt, okay, das ist ein bisschen zu extrem. Ich habe es eher verglichen mit den, man ist frei, seine Komfortzone zu verlassen. Mhm. Ja, natürlich. Man ist in der Komfortzone, ist man sicher, ist man safe und alles und alles wunderbar. Ne? Und du bist frei, natürlich das zu verlassen. Tun einige ja natürlich nicht. Ne? Genau, du bist so frei. Bleib. Ne? Should I stay or should I go? Also das war Sartre war das. Mhm. Da müssen wir nochmal über Sartre. Du bist Angst vor der Freiheit. Angst vor der Freiheit. Ey. Das ist sehr provokant. Wenn du Angst vor der Freiheit, das muss man erstmal gehen lassen. Also wirklich.
Total, total.
Ne? Das eigentlich, ist, das ist, widerspricht sich so, ne?
Ja.
Freiheit ist aber, jeder hat Bock auf Freiheit, ne? Also ich weiß, ich hatte mal meinen Hund gehabt, ne? Django. Wunderschöner Hoverwart. Der, also deswegen weiß ich ein bisschen, was wie Hunde denken, weil ich mich damit in der Zeit beschäftigt habe. Ne? Für einen Hund ist es mega stressig, wenn du ihn einfach frei lässt, frei, der kann im Garten rumlaufen und alles mögliche. Du denkst einfach, ja, sei frei. Mhm. Sei frei, Junge. Ne? Und lebe dein Leben sozusagen. Ne? Und wenn man dann dabei in seine Box reingeht und die Box dann abschließt, dann denkt man einfach, boah, er ist wie gefangen. Ne? Oder sein Freiheitsraum quasi einschränkt. Dann denke ich einfach, oh, ich nehme ihn gefangen. Aber eigentlich ist es für Hunde so, dass es die mega entspannt. Ne? Es entspannt die Hunde, weil die denken einfach, das ist nur der Bereich, den ich bewachen muss.
Mhm.
Ja, in der Box haben sie nur ihr Zimmer halt, ne? Und dann sind sie happy mit dem, ne? Sind sie mega entspannt, müssen sie halt nur das bewachen, weil das können sie auch nur bewachen, ne? Je weiter du weiterst, ne, desto mehr Stress haben die.
Aber das ist bei Menschen ja auch so. Du bist ja, man findet ja Ruhe in der Struktur, in Routinen. Die Freiheit ist ja überwältigend.
Mhm.
Das ist ja auch bei Menschen nicht anders. Das ist ja auch stressig. Gut, der Sartre, der bringt das auch so ein bisschen in Relation, ne? Weil er auch sagt, so, okay, du hast einen Arbeitsalltag auch.
Mhm.
Tatsächlich hat er auch dann ein Beispiel von einem Kellner gebracht, was natürlich auch wieder ganz gut zum Film passt, wo er sagt, der Kellner ist in seiner Rolle ja auch Kellner. Er ist ja, während der Kellner ist er nicht so, wie er normalerweise wäre. Er ist quasi Kellner bei der Arbeit und zu Hause ist er vielleicht jemand ganz anderes. Das heißt, in dieser Kellnerrolle ist er ja auch nicht frei, sondern ist gebunden an das, was von ihm erwartet wird. Und da sagt er, das ist in diesem Rahmen okay, weil das musst du halt tun, aber das Wichtige ist halt, dass du deine nicht an diese Unfreiheit glaubst, dass das nicht dein Leben definiert und dominiert.
Genau, da ist ja auch noch so, er hat sich ja für den Kellnerjob freiwillig hat er sich entschieden, dass er diese Rolle für eine Phase, ne, 8 Stunden am Tag macht und zu Hause ist er Pascha, lässt sich von seiner Frau bedienen, keine Ahnung. Ne? Ja, das Thema hatten wir gerade eben schon gehabt im Vorgespräch. Ne? Ja, diese Entscheidung, happy, unbeschadet oder eben risikohaftes Leben, das ist eigentlich nicht, dass du nicht das nicht durchziehen kannst. Ne? Mhm. Das sind nur einzelne Bereiche in deinem Leben, wo du dich entscheidest, dafür oder dafür. Ne?
Ja.
Ich bin sehr risikobereit, ne? Also, weil ich denke, ich möchte ja wachsen in diesem Leben halt, ne? Und bin bereit, voll zu investieren. Trotzdem war mir auch vorher nicht so bewusst, ne? Darüber haben wir gerade eben schon gesprochen, dass ich trotzdem Routine genieße, ne? Also, ich habe ich habe meine Arbeit, ich komme nach Hause halt, und wenn das so Alltags- und Routine ist, gibt mir extrem Sicherheit. Das ist meine Base, ne? Mhm. Und von dieser Base aus kann ich crazy sein, da kann ich meine Dinger planen,
ja.
Was ich dann Verrücktes machen kann, um zu wachsen halt, ne? Aber ein Backpacker-Leben zu führen, ne? Wo ich nicht weiß, und das so lang, da gibt es natürlich Leute, die das machen.
Into the Wild zum Beispiel,
ne? Into the Wild zum Beispiel, ne? Genau, das ist eine wahre Begebenheit. Am Ende aber wollte er wieder zurück. Deswegen, ne? Er hat natürlich auch den André ausgepackt, ne? Wollte mal was so Krasses erleben und hat seine Erfahrungen gesammelt und eigentlich wollte er wieder zurück. Ging halt nicht, ne? Wegen bestimmten Dingen halt. Genau. Aber er war mutig genug, seine Komfortzone zu verlassen, hat seine Erfahrungen dort gesammelt in Alaska. Was er erreicht hat.
Hat er, genau. Das haben wir schon mal klargestellt.
Genau. Und auf dem Weg zurück hat halt nicht geklappt. Ne? Genau. Festhalten ist, du kannst nicht durchgehend ein wildes Leben führen. Oder kannst du? Also ich jedenfalls nicht. Ne? Ich brauche trotzdem brauche ich hin und wieder meinen Wally im Leben, um den André zu sein. Zwischendurch phasenweise, wenn man das so sagen kann.
Nee, das stimmt. Das waren ja im Grunde zwei Extreme, die da gesessen haben. Ich meine, wir haben jetzt auch eben gesagt, eigentlich, also das war so mein Vorschlag. Wir wussten jetzt nicht, ob das so reingepresst ist oder nicht. Aber
ich weiß, was du sagen
willst. Im Grunde saßen da ja Sartre und Camus gegenüber.
Ne? Hast du Camus schon vorgestellt?
Nee, da können wir gleich drauf eingehen. Also Sartre wäre im Grunde dann André, der mit seinem freien Willen sein eigenes Leben bestimmt und lebt und nach dem Sinn sucht. Und auf der anderen Seite hast du Camus, der halt sagt, braucht man alles nicht. Du kannst auch mit der Routine happy sein in deinem Leben. Und da kommen wir jetzt auf Camus zu sprechen. Sartre hat den ja dann irgendwann kennengelernt, der Best Friends, und irgendwann dann doch nicht mehr. Weil beim
Dinner.
Camus sich ein bisschen, ja, wahrscheinlich beim Dinner.
Wahrscheinlich.
Also der hatte auch schon existenzialistische Züge, ne? Aber er hat für sich erkannt, dass unser Handeln sinnlos ist. Da ist die Rede von der Absurdität des Lebens. Ne? Und er hat einfach gesagt, hey, darüber kann man lächeln.
Absurdität. Okay. Es kam
genau.
Absurdität.
Nee, Absurdität, genau.
Absurd.
Absurd. Und der hat ja dann hier Mythos des Sisyphos geschrieben und da quasi so mal dieses Gleichnis aufgestellt. Für Camus war das Thema da gesagt, dieses Gefühl der Sinnhaftigkeit, das hält den Menschen am Leben. Der ist ständig auf der Suche nach Sinn. Und der hat das auch so in zwei Bereiche unterteilt. Er hat gesagt, okay, in der Jugend ist das absolut nachvollziehbar, dass das so ist. Ne? Du hast volle Hoffnungen, Versprechungen, du hast Ambitionen, jeder Tag ist Fortschritt. Du hast so das Gefühl, so die Welt gehört dir.
Das hat Camus gesagt?
Ja.
Aha, okay.
Genau. Und du kannst alles erreichen. Das Leben ist voller Möglichkeiten. Und irgendwann bist du erwachsen.
Midlife Crisis.
Du bist dann in einem 40-Stunden-Job. Alles ist repetitiv. Essen, Schlafen, Arbeiten. Langsam bröckelt so der Optimismus. Du merkst, oh, irgendwann werde ich sterben. Nicht alles ist ewig. In der Jugend denkst du ja, ich lebe für immer. Und irgendwann denkst du, nee, es ist doch nicht mehr alles für die Ewigkeit. Und hast du das Gefühl, ey, wo bleibt überhaupt der Sinn, den ich mein ganzes Leben gesucht habe? Und diese Suche nach dem Sinn endet halt nicht. Und er sagt, das ist halt das Absurde daran. Und er sagt, eigentlich hat das Leben keinen höheren Sinn. Und wir haben eh alle keine Ahnung. Und er sagt ja auch so, die Welt ist unendlich komplex. Der Mensch ist aber begrenzt in seinem Bewusstsein, in seiner Wahrnehmung. Deswegen kann das überhaupt nicht funktionieren. Und dass der menschliche Verstand ständig versucht, Dingen, Kategorien und Sinn zuzuordnen, ist quasi nur aus Angst nach Hilfe und Orientierung. Und ich sage, man muss es einfach wahrhaben, dass das Leben sinnlos ist. Nicht meine Meinung, aber ich sage einfach, was er sagt. Und wenn man diese Sinnlosigkeit erkennt und annimmt, kann man glücklich sein.
Es ist interessant, ne? Also als Kind, als Jugendlicher bist du völlig, hast vollen Sinn im Leben und alles Mögliche und dann entsteht auf einmal ein Bruch. Ne? Und dann wird es auf einmal sinnlos, weil du dann in der Arbeitswelt angekommen bist, alles wiederholt sich und alles Mögliche. Ne? Ich muss gerade eben denken, halt, ne, die Bibel sagt in dem Fall, um das Königreich und das Gottesreich, Himmelreich zu erreichen, werdet wie die Kinder. Also irgendwas passiert im Erwachsenenalter. Irgendetwas geben wir auf. Und dafür verlieren wir unseren Sinn, ne?
Ja.
Ist es vielleicht genau das? Was ist dieser Bruch? Ist es wirklich dieses immer Wiederholende? Ich meine, nicht alle gehen arbeiten, ne?
Aber auch bei denen ist es wahrscheinlich repetitiv. Die haben ja auch ihre täglichen Dinge, die sie jeden Tag tun müssen.
Also wie ich mir jetzt meine, ich denke gerade eben so, wie ich meine Arbeit sehe, ne? Okay, ich bin Physiotherapeut und sowas alles, ne? Aber selbst in dem, was ich tue, versuche ich mich immer weiterzuentwickeln. Okay, 10 Jahre war ich dann Angestellter, jetzt bin ich 4 Jahre selbstständig, selbst in der Selbstständigkeit entwickle ich mich weiter, jetzt die Privatpraxis und ich weiß, ein paar Jahre mache ich den Spaß, vielleicht mache ich danach was anderes, ne? Also 40 Jahre Angestellter sein zum Beispiel jetzt, ne? Ohne eine Entwicklung, einen Progress, ne? Dann würde ich, glaube ich, kirre werden. Dann würde ich sagen, ey, fuck my life, ne?
Hast du aber auch nicht in jedem, also du kannst es nicht in jedem Beruf machen. Einige Berufe sind so, dass die 40 Jahre lang.
Deswegen kommt, glaube ich, da der Moment, Mut zu haben und zu sagen einfach, du bist frei zu bleiben oder zu gehen, ne? Vielleicht bist du im falschen Beruf, vielleicht wechselst du meinen Beruf, ne? Und ich glaube, das ist das, was unser Zeitgeist aktuell so ist. Das sind ganz viele, die ständig wechseln. Früher war das so, okay, du hast einen Job und das machst du bis zum Tod, ne? Ich glaube, aktuell wechseln viele. Die sind nicht zufrieden und sagen einfach, das will ich mein Leben nicht machen und dann wechseln die.
Aber das ist ja auch problematisch, dieser zwanghafte Suche nach irgendeinem Sinn in den Dingen, dass sie sich nicht zufrieden geben können, ist ja aus meiner Sicht gerade problematisch.
Du hast
dass
recht.
Die
zwanghafte, ich glaube, das Thema hatten wir schon gehabt mit dem Tinder-Phänomen. Ne? Dieses, ne, dass man eigentlich dann, eigentlich ist man dann auf solchen Dating-Apps, um jemanden zu finden, ja. Und dann macht es Spaß, jemanden, ne, zu jagen, zu finden und dann, ne, und dann Likes und dann, keine Ahnung, dann unterhält man sich und dann findet man aber jemanden, ne, worum man eigentlich auf diesen Dating-Apps ist. Und wenn man dann mit dieser Person dann datet, ne, und eigentlich diese, somit eigentlich die Dating-Apps obsolet werden, ne, wie soll ich sagen halt, dann vermisst man eigentlich das Jagen wieder, ne, man jagt, man hat Freude am Jagen, aber sobald man was hat, dann hat man keine Freude mehr und will man zurück eigentlich wieder in das Jagen.
Ja, das passt ja auch wieder halt sehr gut zu diesem Sisyphos, ne, weil er ja sagt, der leidet eigentlich nicht. Also, ne, willst du die Story von Sisyphos kurz erklären,
nee,
was er gemacht hat? Nee,
das kannst du ganz rumholen.
Echt? Wir haben es doch gerade erst nochmal, ich dachte, du machst das.
Ich dachte, du hast dich zuerst, okay. Wir können
mach
ja das, Zusammenfassung
machen. Zusammenfassung, fang mal an.
Genau. Sisyphos, was war da? Das war ein Kämpfer
ein,
oder was?
Ein Gott auf jeden Fall.
Sisyphos war kein Gott.
War es ein griechischer Gott? Ich dachte, das war ein griechischer
Gott.
Nee,
der hatte die Götter
alle verarscht. Der hat sie entzürnt.
Genau, er hat sie entzürnt.
Das aber ich weiß nicht, wie er sie entzürnt hat. Okay.
Irgendwas hat er gemacht. Ja. Ne? Irgendwas hat er jemanden abgefuckt halt, ne? Und Sisyphos hat dann, sollte dann,
der Gott des Todes ist hingekommen, um ihm die Seele aus dem Leib zu reißen oder so, keine Ahnung.
Genau, irgend sowas, ne?
Und dann hat
er unterm Unterstrich, er hat einfach eine ganze Bunch of Gods hat er verarscht, genau. Der hat zum Beispiel Hades hat er, der hat erstmal der ist irgendwie in die Unterwelt gekommen und hat seiner Frau, bevor er in die Unterwelt gekommen ist, gesagt, sie soll keine Totenweihe machen, alles mögliche halt, ne? Ja. So, und dann in der Totenwelt und Hades war völlig verwundert, warum hat er keine Beerdigung, was ist das? Und sagt einfach, ey, lass mich nochmal hochgehen, lass mich nochmal hochgehen und mal die Sache klären, weil das geht ja gar nicht, ne? So, ne? Und hat er dann kurz mal Ausgang bekommen. Aus diesem Ausgang ist wahrscheinlich eine Live-Story geworden. Der ist gar nicht mehr zurückgekommen und das hat Hades dann wieder abgefuckt, ne? Also, er hat ziemlich viele Leute dann eben, ziemlich viele Götter mit seiner List verarscht. Und als Strafe sollte er, ich habe ganz viele Sachen übersprungen, ne? Aber am Ende, es kommt auf den Strich. Er hat ganz viele. Er war schlauer als die Götter. Und zur Strafe soll er jetzt einen Stein, einen Berg hoch schieben, rollen. Ne? Mhm. Und kurz bevor er ankommt, rollt dieser Stein wieder runter und er muss wieder von vorne reinmachen. Bisher hat man immer so betrachtet, ey, das ist eine Sisyphus-Arbeit, ne? Eine Sisyphus-Arbeit ist immer wiederkehrende Arbeit, die ätzend ist und langweilig und kacke und, ne, wenn man das vom Haushalt oder sowas kennt, ne? Genau. Und das ist eigentlich was eigentlich runterzieht. Ja. Und dann kommt Camus daher und sagt, das ist Mythos vom Sisyphus und sagt, eigentlich ist Sisyphus happy mit dem, was er da treibt, ne?
Ja, genau. Weil er verrückte sich Camus von dem Bewusstsein dieser ausgangslosen Lage befreit hat. Und schlussendlich ist das Schicksal nur unerträglich, wenn wir die Illusion eines besseren Lebens haben. Und das ist ja auch wieder hier das Thema mit Tinder, Jagen, jemanden haben, oh, vielleicht doch nicht. So, ne, Illusion eines besseren Lebens. Und Sisyphos nimmt sein Schicksal an. der hat das akzeptiert, dass es das, so ist, wie es ist.
Das wissen wir ja gar nicht. Das ist das, was Camus sagt.
Ja, das ist jetzt, ja, klar, das ist einfach nur eine Theorie.
Bevor du mir hier von Camus erzählt hast, habe ich immer gedacht, Sisyphos fuckt sich sein Leben lang ab.
Nächste Special-Folge nehmen wir Sisyphos mal hier hin und dann fragen wir mal, wie es ihm geht.
Aber trotzdem, Sisyphos, trotzdem, statt zu sagen, okay, warum lässt er einfach so einen Stein nicht unten? Scheinbar macht es Sinn, macht nicht was anderes.
Ja, das ist so verdammt, der muss ja.
Das ist die Strafe, dass er muss.
Kann auch nicht.
Hat man ihm versprochen, wenn du es schaffst, dann bist du frei oder was? Und er versucht es deswegen. Er muss ja Motivation haben.
Ich habe den Arbeitsvertrag nicht gesehen.
Sorry. Okay. Ja, aber dass er happy ist, das ist ja eine ganz neue Sache halt. Ne?
Ja, stimmt. Aber er sagt halt, ne, man kann, also. Der letzte Satz in dem Buch ist ja, man muss sich Sisyphos als glücklichen Menschen vorstellen.
Ja, genau. Das ist seine These. So. Ich glaube, das ist ja der richtige Moment, um Hegel auszupacken.
Pack ihn aus.
Plupp. Hegel-Vergleich. Hegel. Interessanterweise. Also den habe ich mir ordentlich gemerkt. Du hast ja auch Sophies Welt gelesen.
Ja, nicht ganz, aber ja.
Ah, du hast ihn nicht zu Ende gelesen, genau. Ja. Ich habe es mir komplett reingezogen. Das war von einem schwedischen Autor. Ja, ich glaube, irgendwas.
Gutmar Köppbullar, ja.
Ja, genau. Jedenfalls, genau, in diesem Buch werden ja ganz viele Philosophen dann erzählt und so, weil Aristoteles und Platon und alles Mögliche, ne? Platon haben wir noch gar nicht erwähnt, Höhengleichnis, das muss ich noch auspacken. Genau, und ich konnte mir Hegel gut merken, weil Hegel selber an sich keine eigene Philosophie begründet hat, sag ich mal, oder festgehalten hat. Er hat aber beobachtet oder angeguckt, was die anderen Philosophen so gebracht haben. Als Beispiel genannt, Sokrates hat eine These aufgestellt, ne? Und Aristoteles, sein Sohn, sein Schüler, hat dann sofort eine Gegenthese aufgestellt, irgendwann mal. Was heißt sofort, aber irgendwann mal eine Gegenthese zu dem erstellt, ne? Dann kommt Platon daher und hat sich beide Sachen angehört, ne? Und sagte dann, okay, ihr habt beide Recht, aber ihr habt beide auch Unrecht, ne? Und hat das Beste aus den beiden Welten geholt und daraus eine Synthese entstellt. So, die Synthese ist ja natürlich die neue These. Diese These beinhaltet, so Hegel, jede These beinhaltet sofort auch eine Verneinung davon. Du kannst was behaupten, du kannst sofort davon zeitgleich sagen, nee, das ist nicht so. Also jede These hat auch ein Wort, eine Antithese beinhaltet. Ne? Genau, und daraus schöpft sich wieder eine Synthese. Und dieses Bild, das ich da in den ganzen Zusammenhang mir gemerkt habe, ist eine Treppe. Und ich merke so wirklich, dass es eigentlich mein Leben seitdem eigentlich auch ein bisschen geprägt hat, ne, und so auch mein Fortschritt, ne. Ich probiere eine Sache aus, meine These, bin erfolgreich oder auch nicht, ne. Ist das die Antithese? Und daraus
wenn es nicht gut läuft, ist es die Antithese, oder?
Die Antithese, ne, genau. Oder ich probiere die eine Sache aus und probiere die andere Sache aus. Ja. Genau, dann eher so, ne? Ich probiere eine Sache aus, hat nicht funktioniert, probiere die andere Sache aus, hat meinetwegen auch nicht funktioniert oder auch doch. Und aus einer Erfahrung der beiden bilde ich wieder eine neue Meinung und das ist wieder die neue Plattform halt. Ne? Das ist
quasi ein Algorithmus.
Genau, und jetzt bin ich ja so. Und ich denke immer, diese Treppe, die ich da so immer hochgehe, immer wieder hoch, in meiner Vorstellung komme ich irgendwann mal an. Weil das ist der Sinn des Lebens, ne? Du gehst die Treppe hoch, bis du endlich ankommst.
Aber eigentlich ist es die Treppe wie bei MC Escher. Du läufst und läufst und läufst und irgendwie.
Aber dann würde ich ja die gleichen Stufen ja irgendwann mal nochmal gehen.
Ja, dann erkennst du das, meinst du?
Meinst du, ich habe von dem ganzen Laufen schon vergessen, über was ich gesprochen habe? Ja, okay.
Ich weiß es nicht.
Dann brauche ich aber Freunde und Beobachter, die sagen einfach, Alter, das hast du vor 20 Jahren auch schon mal gesagt. Ne? Also ich denke, die Treppe geht weiter nach oben. Und Hegel sagt das halt, ne? Also eine These erzwingt eine Gegenthese, Antithese, und aus diesen beiden entsteht die Synthese und das ist die nächste Stufe und so weiter und so fort. Ne? Hegel. Ja.
Wir sind jetzt so ein bisschen auf das Philosophische eingegangen und wir sind auch schon relativ weit, aber ich wollte noch das Thema der Technologie aufmachen, ne? Weil das ja auch wirklich ein Thema ist, obwohl der Film 40 Jahre alt ist. Sprechen die darüber, dass übertriebene Vergötterung von Wissenschaft und Technik, habe ich mir aufgeschrieben. Ich glaube, genau so hatte das.
Oh ja, genau.
Das ist zumindest im Englischen hat er exaggerated worship.
War das Andre?
Genau, Andre hat das gesagt, genau. Aber die waren sich beide einig darüber.
Ja.
Und das ist ja auch interessant, weil die sagen, die Menschen haben die Verbindung zueinander verloren. Die laufen nur noch wie Maschinen, mechanisch durch die Welt, in dieser Traumwelt. Sie haben ihr eigenes Gefängnis gebaut und wissen gar nicht, dass sie in einem Gefängnis sind. Also das sind echt so Symbolik, die echt Kraft hat, auch heutzutage, weil das ist ja genau das Thema, was immer mehr Thema wird, ne? Dass wir wirklich verdummen und nur noch mechanisch laufen und die Technologie immer weiterentwickelt wird. Wolltest du was dazu sagen?
Oder ja, das ist jetzt so, also im Film habe ich das so verstanden halt, dass es auch so auch gewollt ist. Ja.
Ja, stimmt schon. Ja, ja. Das ist quasi, wird ein kleiner Dings aufgemacht. Verschwörungstheorie.
Genau, sag du es. Ist ja klar, wenn ich das sage. Ne? Aber ich dachte,
keiner weiß, dass du Verschwörungstheoretiker
bist. Alles klar. Du weißt schon, dass wir beste Podcast 2024
sind. Oh ja, genau. Also votet für uns.
Das weiß ich auch nicht, genau. Aber das ist ja vor 40 Jahren schon ein Thema gewesen, scheinbar. Ne?
Scheinbar, ja.
Ja. Dass man eigentlich dadurch, und ey, als ich das gehört habe, dachte ich auch, ja, werden wir vielleicht manchmal auch dumm gehalten. Also ich gucke keinen Free-TV mehr. Ne? Also Bauer sucht Frau und Schwiegertochter gesucht. Da siehst du Leute, die offensichtlich, ja, zum Fremdschämen ausgestrahlt werden. Ne? Und dann, wenn du das siehst, denkst du, fühlst du dich einfach besser. Das ist einfach krass. Also es gibt immer noch Leute, die, ne?
Ja, ja, total. Also
du fühlst dich besser, weil du Leute siehst, die ja nicht so gesegnet sind im Leben.
Wenn man mal richtig provokant sein möchte, dann könnte man sagen, dass die größte Epidemie unserer Generation eigentlich die Dummheit ist. Weil diese Menschen, die du jetzt, das ist mega provokant gerade. Ich will jetzt nicht sagen, hey, dass jeder, der das guckt, dumm ist. Ich gucke ja auch Let's Dance und so einen Scheiß, ne? Aber
Let's Dance, geil, okay.
Ich meine einfach nur, die Intellektuellen kriegen keine Kinder. Idiocracy, genau. Im Grunde ist es genau das. Es geht einfach in diese Richtung. Und bei Idiocracy war das jetzt kein Thema, dass die Technologie vielleicht als Wettbewerber dagegen läuft. Aber das tut es aktuell. Die künstliche Intelligenz wird immer klüger. Und das ist jetzt nochmal so ein Punkt, wo ich jetzt auch nochmal ein Interview mit Elon Musk gelesen hatte.
Ich dachte, du geführt hast.
Ja, mit Elon Musk habe ich da letztens gesprochen.
Elon, what a guy.
Seine Tochter XYZ war auch mit dabei. Nee, ja. Elon Musk ist ja ein Verfechter, also die nennen sich ja, glaube ich, im Englischen ist es Long-Termism. Also die denken wirklich Jahrhunderte, Jahrtausende weit. Aha. Und Elon Musk macht sich Gedanken darüber oder hat die Angst davor, dass das menschliche Bewusstsein ausstirbt. Und Andre hat den Satz gesagt: No one will remember that life existed. Also er hat eigentlich auch schon diesen Punkt gebracht, so dass wir ja so mechanisch werden, dass keiner mehr wirklich sich daran erinnern wird, was überhaupt Leben war. Und jetzt auch mit der künstlichen Intelligenz, die immer weiter lernt, die sich selbst optimiert, die irgendwann klüger ist als der Mensch, ist vielleicht eine Evolutionsstufe. Scheinbar hat das Larry Page auch gesagt, so, hey, ist doch nichts falsch daran, dass irgendwann halt Maschinen und Technologie klüger sind als der Mensch und dann einfach übernehmen, weil das ist einfach Evolution, und hat wohl gesagt, dass Elon Musk sei ein Speciesist, also quasi wie ein Rassist, aber auf eine Spezies bezogen. Und Elon Musk sagt halt, hey, ich bin pro Mensch und ich will, dass das menschliche Bewusstsein überlebt. Und er macht sich echt große Sorgen darüber. Und das passt halt auch thematisch zu dem Film, dass wir da so ein bisschen gerade die an der Schwelle sind von Macht verlieren, dass vielleicht die digitale Brainpower, die biologische Brainpower irgendwann überholen wird und uns dann zunichte macht.
Ich meine, so ein Computer, so eine künstliche Intelligenz, ne? Die hat ja sowas wie Moral und Gewissen ja gar nicht, ne?
Ja, also natürlich wird versucht, da das mit einzubringen, ne, weil im Moment, das ist ja auch ein großer Punkt, wenn diese Technologien entwickelt werden, wird immer darauf geachtet, dass da auch quasi das mitgegeben wird, diese Dinge. Aber wie sehr hast du die Kontrolle darüber? Und die Personen und Unternehmen, die diese Technologien halt in der Hand haben, was haben die für moralische, also ne, wenn du überlegst, genau, dass ein Larry Page sagt, ey, das ist Evolution, aber er hat mit Google in ChatGPT oder halt, okay, mit that Bard, aber trotzdem, er hat in diesen Themen investiert, dann stellt man sich halt die Frage, in welchen Händen ist das Ganze und wie frei läuft das? Mhm.
Letztendlich geht es darum, was glaubst du, ne? Was ist dann deine Moral? Worauf basiert deine Moral? Auf was basiert dein Gewissen? Ne? Und damit entsteht auch ein Computer dadurch. Ne? Gibt es jetzt, denke ich gerade eben, okay, jetzt gibt es eine künstliche Intelligenz, die André verkörpert und eine künstliche Intelligenz, die eben Morty verkörpert.
Ne? Nee, das würde ich jetzt nicht.
Würde es ja nicht geben. Ja. Ne? Weil das ist ja völlig, ne, da wird es eine Einheitssuppe geben. Aber am Ende ist es ein Schöpfer, ne, also von der künstlichen Intelligenz, die quasi eine moralische, ja, keine Ahnung, Interface reinbringt und alles und darüber geht. Ich denke gerade eben laut.
Das ist ja, also das kann man uns natürlich nicht alles nicht vormalen, was daraus passieren könnte. Ich meine, das verselbstständigt sich, muss man einfach schauen, wenn man das unter Kontrolle hat. Ist einfach ein Punkt, den man vielleicht nochmal mitgeben kann. Das ist jetzt nichts, was wir untereinander besprechen und lösen können. Ne?
Aber die künstliche Intelligenz, ne? Versucht man da irgendwie für einen besseren Menschen zu schaffen oder was?
Nee, also der ursprüngliche Gedanke ist ja natürlich, es den Menschen zu vereinfachen. Aber das entwickelt sich ja gerade so schnell weiter, dass man sich halt die Frage stellt, ob das nicht irgendwann halt auch alles übernehmen kann, was der Mensch eh schon tut.
Der bessere Mensch. Der Übermensch. Ist
der bessere Mensch, der Übermensch, ja, vielleicht, ja.
Ja. Was findet dann Elon gut oder was?
Nee, findet er schlecht. Aha. Genau. Gut. Er will halt das menschliche Bewusstsein aufrechterhalten.
Genau, was hält er denn für menschliches Bewusstsein? Was ist das denn? Und ich denke, das ist ja Gewissen und das ist ja auch.
Ja, ja. Alles, was wir in uns tragen. Aber wenn der Mensch verdummt und die Technologie immer schlauer wird, dann haben wir ein Problem.
Wir wissen aber auf jeden Fall, dass die Technologie nicht an Gott glaubt. Ja, künstliche Intelligenz würde sagen, nee, das ist nicht wissenschaftlich, kann man nicht messen, gibt's nicht, ne?
Ja, vermutlich. Genau. Ja.
Der Mensch aber schon, ne?
Ja.
Oder
Menschen.
Ja. Menschen, genau. Genau. Interessant. Interesting. genau, jetzt sind wir uns gerade eben.
Achso, eine Sache, ach, aber das ist, glaube ich, nicht so wichtig, ne, mit dem Thema, dass diese zufällig nach Sinnen suchen, aber das geht dann wieder zu sehr zurück, brauchen wir jetzt nicht mehr.
Sinn, was meinst du?
Als André versucht, da den Sinn zu erkennen in gewissen Dingen, wo eigentlich gar keine Kausalität ist.
Ach so, aber doch, diese, das finde ich interessant, okay, weil wir das schon mal hatten bei der Special-Folge mit Arthur. Dieses, da hat der André, hat der eine Zeitschrift aufgeschlagen halt und dann hat er irgendwie, da waren, genau, der hat auch, was für Wally völlig zufällig war, hat er als ein Hinweis gesehen. Und das Thema hatten wir schon mal ganz kurz bei der Donnie Darko-Folge gehabt. Ne? Da habe ich euch auch gefragt, lasst ihr euch denn davon führen halt, was im Leben passiert halt. Ihr habt gerade eben ein Geschehen im Leben und steht vor einer Entscheidung, ob ihr dann solche äußerliche Sachen, die eigentlich damit nichts zu tun haben, euch davon leiten lasst. Ne?
Ja, ja.
Genau, da habe ich mich angeguckt wie zwei Autos.
Genau. Also, ich meine, um das Bullshit-Bingo weiterzuführen, das wird Synchronizität genannt. Also. Aber ich dachte, keine Ahnung, ich habe dann mal gegoogelt, ob Synchronizität das gleiche ist wie Aberglaube. Ja. Weil im Grunde ist es ja,
ja.
Ich verstehe das ja, dieses inhärente Suchen nach Sinn in Dingen. Ich glaube, das hat jeder.
Ja, okay, bei mir ist es dann noch ein Level weiter, oder ist es ein Level weiter, ne? Bevor ich dann irgendwie nach irgendwelche Sinnsuche mache oder nach Zeichen suche, gehe ich ja erstmal ins Gebet und frage Gott um ein Zeichen. Gib mir einen Hinweis, ne? Und dann suche ich. Ja, wenn du dann Gott ausschließt aus der ganzen Sache, halt, dann ist es ja halt das, was du sagst. Das ist dann einfach dann, ne? Dann suchst du vielleicht nach irgendwelchen Ergebnissen und suchst zwanghaft nach einem Zeichen und dann ist natürlich.
Aber es kann auch zwanghaft sein, nach dem Zeichen von Gott zu suchen.
Ja, ja, ich das Phänomen kenne ich auch von anderen Christen halt. Aber ich denke, da ist ein Unterschied, ob du es wirklich zwanghaft suchst und in jedem Schatten eigentlich eine Antwort siehst oder sowas, weil du einfach so verkrampft danach bist, ne? Oder so erkenne ich einfach, wenn ich ein Zeichen bekomme, nämlich ich suche gar nicht mehr. Ich habe das einfach abgeschlossen und sowas. Und auf einmal kommt eins, wo ich dachte, ey, das habe ich schon vergessen und da kriege ich eine Antwort. Dann weiß ich auf einmal im Innerlichen, ne, war krass, ich habe gar nicht mehr gesucht und jetzt habe ich doch die Antwort bekommen. Mhm. Ne? Also quasi, ja, wie soll ich sagen?
Ich meine, das beruhigt den
nicht
Menschen.
Nicht suchend finden.
Ja, das ist ja immer beruhigend. Wenn man irgendwann sieht und denkt, ach krass.
Nimmt doch Verantwortung ab, ja. Ne? Muss ich auch schon sagen. Ne? Also ja. Das ist ja.
Das ist genauso, wie ich gesehen habe, dass es jetzt den Deutschen Hörbuchpreis für den besten Podcast gibt. Und ich dachte, komm ey.
Das ist ein Zeichen, das, ist auf jeden, das kommt von Gott. Ja, auf jeden Fall.
Bester Podcast 2024. Gott will, dass wir, genau. So. Genau. Also dadurch, dass wir jetzt keinen neuen Film anteasern für die nächste Folge, weiß ich gar nicht, wie wir jetzt, ne, in der Regel haben wir immer.
Hau rein.
Immer eine Brücke zur die nächsten Folge. Die haben wir ja ganz schön lang, Stunde 20, ganz schön lang.
Oh Gott, da haben wir doch eine Doppelfolge geschafft, ne?
Ja, wobei eine Doppelfolge in einer Folge.
Ja, stimmt, diesmal machen wir so.
Ja, genau.
Das verwirrt die Leute sonst. Absolut, ne? Ja. Okay, ist einfach eine übertriebene
Vor allem Folge. Kann man beim Hörbuchpreis immer nur eine Folge einreichen.
Ja, das war wirklich gut, dass du die zweite Hälfte gemacht hast, ne? Haben wir einfach so gemacht.
Genau. Ja,
Haben wir alles durchgesprochen?
Haben wir alles durchgesprochen. Geiler Film. Gucke ich mir nochmal an.
Würde keine Sau gucken.
Ja.
Wir, hat niemand auf dem Schirm. Haben, weil alle wollen Action haben, alle wollen Handlung haben. Da sitzen zwei Dudes und haben hier
ich liebe Private sowas. Video-Podcast. Was mir noch mehr gefallen hätte, wäre, wenn das alles in einem Cut gedreht worden wäre. Ich fand es ein bisschen schade, dass da so viel Gehalt drin war.
Krass, ey, ja. Das wäre ja krass. Wenn einer sich versprochen hat, dann wird er alles nochmal
gerannt. Ja,
das gibt es, solche Filme gibt es.
Klar.
Oh, da gibt es einen Film, vielleicht können wir uns einfach mal merken. Da wird nämlich Nietzsches Übermensch angesprochen. Ich glaube, das ist Cocktail, irgendwas mit Cocktailabend oder sowas. Genau, da wird dann der Übermensch besprochen halt. Ne? Ein Mensch, der über alles steht und dann bringt da jemanden um. Und hat einfach keine Gefühle, weil der macht es einfach nur, um über den Menschen zu stehen. Und einer, der bei ihm steht, der hat voll die Panik und voll Gewissensbiss und sowas, ne? Weil genau, bei dieser Cocktailparty die Leiche quasi unter dem Tisch quasi liegt, ne? Man hat dann quasi wie sein, genau die Leiche reingetan und darüber ein Tischtuch drüber getan, ne? Und darauf wird ganz halt serviert. Die Leiche ist ganz permanent da, ne? Und genau, der Übermensch, der so tut, als wäre er Übermensch, ne? Der tut, als wäre, würde ihm das gar nicht tangieren, ne? Dass er eine Leiche, die er umgebracht hat, da ist, ne? Und der Typ, dem er erzählt hat, der hat voll die Panik. Und das wurde alles in einem Cut gemacht.
Dann, okay, cool. Kann man uns auch mal
vielleicht merken, ne?
Cool. Alles klar. So, nächste Folge dann, ist dann unsere Special-Folge, ja? Genau. Mit unserem Special-Guest, die wir noch nicht benennen. Weil wir noch ein Bierchen trinken müssen.
Genau. Es ist nicht Arthur, sorry.
Nächstes Mal wieder.
Genau, nächstes Mal wieder. Ich habe mir überlegt, eigentlich könnten wir vielleicht mal eine Frau als Special Guest machen.
Ja, klar, meldet euch.
Über die Tinder-App oder was? Genau. Dann würde ich sagen, Pizza bestellen, ne?
Ja, genau.
Alles gesprochen.
Afterwork, machen wir.
Wir haben alles durchgesprochen.
Ich glaube auch.
Alle.
War eine gehaltvolle Folge.
Mega, mega geil. Okay.
War schön mit euch.
Haut rein. Ciao.